Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Und hier ist Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. Und Reflexe konzentriert sich heute voll und ganz auf Peter Zumthor. In der internationalen Architekturszene ist dieser Schweizer Architekt eine eigentliche Ausnahmeerscheinung, denn Peter Zumthor baut extrem langsam. Diese Langsamkeit hat nicht zuletzt mit seinem Perfektionismus zu tun und dem leidenschaftlichen Versuch, schöne und beseelte Räume zu entwerfen. Ende September wurde nun Zumthors jüngstes Bauwerk eröffnet, das Diözesanmuseum St. Columba in Köln, ein Museum auf den Trümmern einer gotischen Kirche. Und Bregenz ehrt den Meister des langsamen Bauens mit einer Retrospektive. Klaus Englert hat nun Peter Zumthor in seinem Atelier in Haldenstein bei Chur besucht.
Der 64-jährige Bündner Architekt Peter Zumthor hat mit seinen Gebäuden internationale Anerkennung erlangt. Sein neuestes Bauwerk wurde kürzlich im Rheinland fertiggestellt, das neue Kunstmuseum des Erzbistums Köln. Zumthors geniale Idee, er integrierte höchst einfühlsam die Ruinen der im letzten Weltkrieg zerstörten St. Columba-Kirche mit dem Museumsneubau. Mit diesem Meisterwerk krönte der Baumeister aus Chur seine knapp 30-jährige Architektenlaufbahn. In dieser Zeit beschäftigte sich Zumthor mit gänzlich verschiedenen Projekten. Neben Museen baute er Kapellen, Wohn- und Atelierhäuser, ein Thermalbad und einen vielbeachteten Ausstellungspavillon für die Expo 2000 in Hannover. Wie aber denkt Zumthor über sich und seine Berufung? Von welchen Überzeugungen lässt er sich leiten? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, lag es nahe, sich auf den Weg nach Haldenstein bei Chur zu begeben, wo sich der Architekt inmitten des Bündner Bergdorfes im letzten Jahr ein Wohn- und Atelierhaus errichtet hat. Andere Stararchitekten haben ihre Büros in Metropolen wie London, Berlin oder Paris. Peter Zumthor hatte sich anders entschieden. Er liebt die Zurückgezogenheit, die intensive Arbeit in kleinen Teams, den vertrauten Umgang mit den Mitarbeitern. In Haldenstein, wo er sich 1979 zurückgezogen hatte, scheint jeder den berühmten Architekten zu kennen.
Ich finde mich jetzt, wenn ich zurückblicke, in der glücklichen Lage wieder, dass ich keinen Unterschied kannte zwischen Arbeiten und Wohnen. Das hat es bei mir noch nie gegeben. Das ist die größte Lebensqualität. Also es ist einfach Glück, so zu arbeiten und so zu leben.
Peter Zumthor erzählt von seinem Wohnatelier, das einiges vom Lebens- und Arbeitsstil des Architekten verrät. Das Gebäude ist U-förmig um einen Innenhof gruppiert. In der Mitte befindet sich die Küche, das Herz des Hauses. Hier treffen sich die Mitarbeiter zum Kaffee. Hier beginnt aber auch der intime Wohnbereich Zumthors. Wir sitzen im Wohnzimmer, in dem jederzeit ein Mitarbeiter, das Enkelkind oder die Hauskatze hineinspazieren kann. An den Wänden sind Bücherregale angebracht, hinter der Sitzgruppe steht ein Cello. Ständig kann der Blick ins Grün des Innenhofs wandern. Das ist es, was Zumthor als Glück versteht. Man merkt sofort, dass er sich deutlich von den Kollegen Herzog und Demeron absetzen will, die ein großes Büro mit 200 Mitarbeitern in Basel unterhalten. Anders sein Atelier im dörflichen Haldenstein.
Das ist eine Art Architekturmanufaktur, das heißt, hier sind Kompetenzen um mich herum versammelt mit meinen Mitarbeitern und Leuten und Ingenieuren und so. Und wir machen die Dinge, die ich mit meinen Leuten hier maximal 20 kontrollieren kann. Deswegen kann ich nur wenige Dinge annehmen, weil ich nur so arbeiten will. Ich möchte nicht Oberflächen produzieren und sagen, ja, innen, das macht jemand anders. Ich möchte nicht nur Projekte bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad entwickeln und sagen, das macht jemand anders, das können dann die Lokalen ausführen. Ich möchte nicht eine Idee haben irgendwann, die skizzieren einem jungen Architekten bei mir geben und sagen, hey, du bist gut, mach da mal was, ich schaue dann wieder drauf und so. Was mir gut gefällt, ist beides, ja, dieses ein Objekt ganz zu machen, also das heißt, ich mache das Streichquartett, mache ich immer ganz oder die Symphonie. Ich dirigiere das Ganze auch, Outsourcing gibt es nicht bei mir. Das ist die Philosophie meines Büros und von daher kann ich jetzt seit vielleicht knapp 10 Jahren zunehmend Dinge ausschlagen. Das ist natürlich ein Privileg.
Eigentlich ist Peter Zumthor ein Spätberufener, denn der 1943 in Basel Geborene begann nach einer Ausbildung an der Basler Kunstgewerbeschule und im New Yorker Pratt Institute zunächst als Möbelschreiner in der Werkstatt des Vaters. Angeblich brachte er erst die Silvesternacht 1978 den Entschluss, Architekt zu werden. Wenig später richtete Zumthor sein erstes Architekturbüro in Haldenstein ein. Bereits nach einigen Jahren konnte er mit einem kleinen Projekt internationalen Erfolg verbuchen. Die eigenwillige Kapelle San Benedict in Zumwitz, ein freistehender Holzbau auf blattartigem Grundriss, wurde enthusiastisch in zahlreichen Architekturblättern besprochen. Allerdings war mit diesem Sakralbau keineswegs ein Formenvokabular vorgegeben, auf das der Architekt immer wieder zurückgriff. Auf die Frage, ob er einen bestimmten Stil verfolge, antwortet er:
Haben Sie einen gesehen? Ich sehe keinen. Ne? Wer da immer gleich bleibt, bin natürlich ich. Ja? Das, für mich ist das auch eine große Stärke immer gewesen, dass Architektur einen Ort hat, auf den Ort reagiert und klassischerweise auch Ort schafft. Da wäre mir jetzt irgendein Stil oder irgend sowas, das wäre mir dann nur im Weg, um auf Aufgabe und Ort zu reagieren.
Also die Zumthor-Architektur gibt es nicht?
Ich kann Ihnen nur sagen, ich beginne immer wieder von neuem.
Peter Zumthor versteht sich nicht einfach als Architekt, sondern als Baumeister und Baukünstler. Deswegen widerstreben ihm Standardlösungen und deswegen gehört er nicht zu jenen Architekten, die immer nur mit einheitlicher Formensprache arbeiten. So wie der Amerikaner Richard Meyer, der aus einem beschränkten Repertoire geometrischer Grundformen unablässig seine strahlend weißen Gebäude erschafft. Nein, Zumthor lässt sich stets zu neuen Formen und Räumen, zu neuen Proportionen und Raumverhältnissen, zu neuen Materialien und Farben inspirieren. Für ihn ist gute Architektur nicht einfach etwas Physikalisches, sondern ein Raum von Stimmungen, von Atmosphären. Der Darmstädter Philosoph Gernot Böhme sagte einmal, dass die Postmoderne den Raum als Ort leiblicher Anwesenheit und Stimmungen erfunden und ihn gleichzeitig als Medium metrischer Maßverhältnisse überwunden habe. Peter Zumthor könnte sich problemlos dieser These anschließen, obwohl er sich niemals von postmoderner Architektur beeinflussen ließ. Denn die Postmoderne ist ihm zu verspielt, zu beliebig. Dagegen setzt er auf das Körperhafte und Transzendente, auf das Widerständige und Atmosphärische von Architektur.
Architektur hat einen Körper und dieser Körper ist physikalisch, der ist da. Mich interessiert die konkrete Architektur. Die virtuelle Architektur auf Papier oder am Fernsehen oder so, die interessiert mich weniger, eigentlich überhaupt nicht. Oder vielleicht als Idee oder so. Also ich finde es unglaublich, Räume zu haben mit einer bestimmten Präsenz und Stimmung. Die sind dann umgeben von bestimmten Materialien und das Gehäuse. Das ist dann wie ein Instrument.
Zumthor ist davon überzeugt, dass architektonische Qualität auch von emotionalen Faktoren abhängt. Für den Schweizer Architekten sind Gebäude niemals nur Behausungen oder Hüllen.
Wenn Sie diesen Raum, in dem wir jetzt sitzen, da wegnehmen und wir bleiben die gleichen Alten mit unseren Runzeln und Falten und haben einen anderen Raum um uns und schon fühlen wir uns anders, darüber rede ich. Das scheint so zu sein, dass Architektur diese vielleicht ein bisschen unerklärliche Räume haben, diese Ausstrahlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Wichtigeres gibt in der Architektur, als gute Räume zu machen. Das ist einfach das Wesen der Architektur. Ich habe Freude, wenn die Leute kommen und mir davon berichten, dass sie meine Häuser berührt haben oder so. Das ist dann das größte Kompliment. Ich mache ja nicht Architektur, um Geld zu verdienen, sondern aus Leidenschaft genau deswegen, weil ich denke, das ist schön und schwierig und ist eine Art, schon eine Art Passion, zu diesen Räumen beizutragen, die es schon gibt, die schön sind, die uns ansprechen, die eine Seele haben oder so.
Eine Architektur als stupide Aneinanderreihung von Räumen ist dem Bündner Baumeister ein Graus. Denn Zumthor hat von Mies van der Rohe gelernt, dass gelungene Architektur die Menschen verführt. Sie werden nicht geführt, sondern verführt, frei und ungezwungen durch die Räume zu schlendern. Zumthor bekennt, dass zu den objektiven Raumkoordinaten immer etwas anderes hinzutreten muss.
Grundsätzlich glaube ich, Architektur ist eine Raumkunst und ist auch ein bisschen eine Zeitkunst, weil es auch in einfachen, kleineren Architekturen, ohne das Element Zeit ja nicht möglich ist, das zu erleben. Das heißt, es ist immer ein kleiner Film, also wir setzen immer ein kleines Zeiterlebnis, wir setzen etwas zusammen und dann erleben wir es nochmals und dann erleben wir es wieder anders.
Es ist äußerst schwer, Räume zu konstruieren, die Gelassenheit und Verführung ausstrahlen. Räume, die das subjektive Erleben der Menschen keineswegs lenken. Ein Paradebeispiel für eine derart sinnliche und heitere Architektur gelang Peter Zumthor mit den Thermen in Valz. Hier kann der Besucher in 15 völlig unterschiedlich gestalteten Badekabinetten auf Entdeckungstour gehen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem das Bad 1996 eröffnet wurde, häuften sich in zahllosen in- und ausländischen Magazinen geradezu hymnische Besprechungen. Und mittlerweile lassen sich nicht nur Besucher aus den Anrainerstaaten, sondern auch Chinesen und Japaner von dem Bad bezaubern. Zumthor erklärt, wie er mit dem Entwurfsprozess beginnt und welche Bilder ihm bei dem Walser-Projekt anfangs leiteten.
Meine Art des Architekturmachens oder Erfindens beginnt wohl immer mit einem starken Bild, nicht nur mit einer Idee. Also es ist immer eine Idee, zu der auch ein starkes Bild gehört. Und diese ersten Bilder, die sind naiv, in einem fast kindlichen Sinne naiv, die sind mir auch lieb. In diesem Fall war die erste Idee, wir höhlen im Berg und wir eröffnen einen Steinbruch. Ja, so wie wenn das ein Steinbruch wäre und dann bleiben dann Blöcke übrig. Ja. Und dann kann man auch mal, man kann von oben nach unten höhlen, dann kann man aber auch seitlich höhlen, dann bleiben noch so etwas wie Dächer oder Dachpartien stehen.
An dem Walser-Projekt wird beispielhaft deutlich, dass sich Zumthors Architektur der Umgebung anpasst. So verwendete er als Baumaterial den weit und breit im Überfluss vorhandenen Gneis. Zudem baute Zumthor die Therme in den Hang hinein, sodass sie vom darüber gelegenen Waldesrand gar nicht auffallen.
Und dann kam dann langsam die Idee, dass wenn wir das Baden an diesem Ort neu denken und uns vorstellen, wo die heiße Quelle, wo die entspringt und alles, ein Gebäude zu machen, das mehr mit der Topographie und der Geologie des Ortes zu tun hat und nicht mit dem formalen Aussehen des unmittelbaren Nachbars. Das heißt, irgendwann entsteht dann die Idee zu sagen, das ist ein Bad, das gehört zum Berg, so wie die heiße Quelle zum Berg gehört. Das gab uns die Möglichkeit, eine Haltung zu finden, wo das Gebäude fast ausschaut, das wäre schon immer hier gewesen, schon bevor alle anderen Bauten gebaut wurden.
Peter Zumthor ist ein betörender Raumkünstler, der mit stets neuen Raumgestaltungen überzeugen will, die sinnliche Ausstrahlung und Atmosphäre besitzen. Diese Aufgabe löst er immer anders, gemessen an den örtlichen Gegebenheiten. Anders war die Situation auch in Bregenz, wo Zumthor 1997 das turmartige Kunsthaus am Ufer des Bodensees hochzog. Nachts leuchtet der bläulich-grüne Glaskörper wie ein Leuchtturm und verrät die expressionistischen Einflüsse. Der Architekt war damals bereits eine internationale Kultfigur, da das Kunsthaus anderthalb Jahre vor seiner Vollendung in der New Yorker MoMA-Ausstellung Light Construction als meisterhafte Baukunst der 90er Jahre gefeiert wurde. Das Bregenzer Museum hatte dem Architekten schließlich 1998 auch den begehrten Mies van der Rohe-Preis in Barcelona eingebracht. Aber Peter Zumthor musste in diesen Jahren auch schwere Rückschläge einstecken. Zwar konnte er den Berliner Wettbewerb Topographie des Terrors für sich entscheiden und viele dachten, dies könnte das wichtigste Projekt des Schweizer Architekten werden. Doch es kam anders.
Das Gebäude, das ich für die Topographie des Terrors entworfen habe, das hat eine hohe Komplexität in der Darstellung dieser Ungeheuerlichkeit, die das Gebäude natürlich geleistet hat. Vermutlich ist es auch deswegen schlussendlich gescheitert, weil das dann da zu starke Aussagen machten und eigentlich so vielleicht auch den klassischen Historikern, die die Dinge fürs Schulbuch, fürs Geschichtsbuch vorbereiten, ein bisschen im Wege stand. So. Geschichte wird häufig so halt erledigt, indem dass man sie nicht mehr erlebt. Und das hat das Topo-Gebäude gemacht oder macht es in den Köpfen heute noch.
Zumthor hatte 1993 die Jury mit einem überragenden Entwurf für die neue Gedenkstätte und das internationale Dokumentationszentrum Topographie des Terrors überzeugt. Doch die anfangs veranschlagten 36 Millionen D-Mark Baukosten wuchsen innerhalb weniger Jahre auf 39 Millionen Euro mit absehbaren Zusatzkosten. Deswegen verstärkten sich im Verlauf der Jahre die politischen Widerstände gegen das Projekt. Das Ende des garstigen Liedes. Der Berliner Senat schrieb einen neuen Wettbewerb aus, ohne den Schweizer Architekten. Zudem musste Zumthor für den Abriss der bereits errichteten Türme finanziell aufkommen. Kein Wunder, dass er die Geschichte noch heute nicht emotionslos sieht.
Plötzlich war das nicht mehr nötig politisch. Oder? Vorher hat man noch gesagt, haben die Politiker gesagt, die Welt schaut auf uns, wir müssen zu diesem Ding etwas vorweisen können. Oder? Und das war politisch nach 6, 7, 8 Jahren nicht mehr nötig.
Mehr Erfolg hatte Peter Zumthor während der Expo 2000 in Hannover. Dort realisierte er einen der interessantesten Ausstellungspavillons. Er nannte ihn Klangkörper Schweiz. Dieser war eine begehbare Skulptur aus insgesamt 40.000 Holzbalken, die auf einer nahezu quadratischen Fläche zu 12 Gruppen gestapelt wurden. Zudem war der Pavillon wie ein Labyrinth angelegt, mit über 50 Ein- und Ausgängen. Doch das Besondere dieses merkwürdigen Gebildes war etwas anderes. Die Besucher konnten darin optische und akustische Erlebnisse genießen, die je nach Standort, Wetter oder Tageszeit änderten. Im vergangenen Sommer ist ein weiteres Gebäude des Bündner Architekten in Deutschland entstanden. Es handelt sich um die Bruder-Klaus-Kapelle auf den Feldern des Eifelortes Wachendorf. Zumthor brütete jahrelang an dem Entwurf, bis schließlich die privaten Bauherren mit zahllosen Helfern die Kapelle aus Stampfbeton binnen weniger Monate eigenständig errichten konnten. Herausgekommen ist ein minimalistischer, blockhafter Turmbau, der zunächst an eine Trutzburg denken lässt. Doch dann überrascht das Innere. Ein dunkler, höhlenartiger Raum mit verrußten Wänden, die vom Abtrennen des Schalungsholzes herrühren. Der freie Blick zum Himmel und die schlichte Holzbank im Andachtsraum lassen tatsächlich an die Höhle von Bruder Klaus denken. Die Geschichte dieser kleinen Feldkapelle nahe des Eifelstädtchens Mechernich geht auf das Jahr 1998 zurück, als das Bauernpaar Hermann Josef und Trudel Scheidweiler einen Brief an den berühmten Architekten schrieb.
Die kommen und sagen, wir hätten gerne eine Feldkapelle, wie ein kleines Bildstück am Wegrand. Und ich denke, verdammt, das ist aber brutal schwierig, oder? Also jetzt nicht wegen den Leuten selbst, sondern als Aufgabe, wie macht man das heute, ein Mini-Bauwerk mit dem Anspruch, den ich immer habe, dass es mich berührt, dass es einen Beitrag leistet zur Tradition von kleinen, sakralen Räumen oder kleinen Andachtsräumen. Ja? Und das hat mich auch viel Zeit gekostet, überdenken, um das rauszufinden, wie ich das anpacken muss. Spontan konnte einem da gar nichts in den Sinn, sondern für mich war dann da die große irgendwie Öde. Und dann habe ich mich schrittweise über die Jahre daran herangetastet und es wurde, Sie haben es ja gesehen, es wurde dann immer essentieller als, und wenn ich jetzt zurückblicke und sehe, wie das ist, dann hat es eine unglaubliche Radikalität und eine Ausgesetztheit in diesem Innenraum. Ja? Also dieser Innenraum, der ist ja radikal ausgesetzt der Erde und dem Himmel und so. Und das ist irgendwie ein Teil Geborgenheit und ein Teil Ausgesetztheit. Ich musste irgendetwas finden, das an diesen Ort zum Vibrieren bringt. Es gibt den Himmel und es gibt die Erde und vielleicht gibt es einen lieben Gott, vielleicht gibt es keinen und vielleicht gibt es nur die Natur oder vielleicht heißt die Natur Gott. Aber das hat mich schon ungeheuer interessiert. Kriege ich das hin und wie und was könnte das sein? Ja? Und ich glaube, das spürt man dem Ding auch ein bisschen an, dass das ist nicht eine, also diese Idee, die kommt einem nicht über Nacht. So, das war eigentlich eine große Erfahrung, die hat immer wieder sich entschlackt, die hat am Anfang habe ich auch die irgendwie zeitgenössischer gedacht, bis schlussendlich war es dann wieder nur die Sonne und der Regen und der Wind und fertig.
Ein Kompliment für die kleine Kapelle nimmt Peter Zumthor gerne an. Sie sei nämlich zugleich modern und archaisch.
Danke vielmals. Ja.
In den letzten Wochen nahm Zumthor in Köln Komplimente für ein Bauwerk mit gänzlich anderen Dimensionen entgegen, für das neue Diözesanmuseum Columba. In dem Bauherrn, dem Erzbistum Köln, hat der als eigenwillig und schwierig geltende Architekt den geeigneten Verhandlungspartner gefunden. Einen Partner, der keineswegs an einem glitzernden, werbeträchtigen Museum interessiert ist, das im Trend des Bilbao-Effekts liegt.
Das Kunstmuseum. Das ist eine Institution, die sich um die inhaltliche, geistige Bedeutung von Kunst kümmert und daran glaubt, dass das heute noch einen Wert in unserer Gesellschaft darstellt. Also nicht dieser Zynismus, den wir sonst haben, Kunstmuseum als Teil des Städtemarketings und so. Alle diese Dinge, mit denen ich nichts am Hut habe. So. Und hier habe ich alle, die so denken. Deswegen steht sowas jetzt in Köln. Setzt sich mit der Geschichte auseinander, mit der Geschichte des Ortes und der Geschichte der Kunst.
Bislang mussten sich die Kölner daran gewöhnen, dass ihre Kunsthalle abgerissen und die bestehende Museumslandschaft sträflich missachtet wurde. Deswegen kommt ihnen das neue Diözesanmuseum wie ein Geschenk des Himmels vor. Inmitten der Domstadt breitet es sich wie eine wahre Schatzkammer aus. Einheimische erinnern sich daran, dass sich der Schweizer Peter Zumthor an ein ähnliches Konzept hielt wie der berühmte Kölner Nachkriegsarchitekt Rudolf Schwarz, der in das benachbarte Museum für angewandte Kunst Teile des kriegszerstörten Minoritenklosters integrierte. Auch Zumthor fügte neu und alt zusammen. Er baute sein Museum inmitten der Ruinenlandschaft der Kirche St. Columba, die im mittelalterlichen Köln die größte und reichste Gemeinde war. 1930 fotografierte August Sander den Sakralbau, bevor er unter der Fliegerstaffel in Schutt und Asche zerfiel. Auf seinem Foto wird ein Stück Köln wach, das längst der Vergangenheit angehört. Man erkennt die spätgotische Hallenkirche St. Columba mit spitz zulaufendem Türmchen. Die Luftangriffe von 1945 ließen auf wundersame Weise lediglich eine Madonnenfigur aus dem 15. Jahrhundert intakt, die Madonna in den Trümmern. Der Kölner Architekt Gottfried Böhm wurde 1948 beauftragt, zum Schutz der Skulptur eine Kapelle zu errichten. Böhm war damals noch davon überzeugt, in späteren Jahren die Kirche wieder aufbauen zu können. Doch dazu ist es nicht gekommen. Stattdessen entschied man, auf dem Grundriss von St. Columba das Diözesanmuseum zu errichten und lobte 1996 einen internationalen Wettbewerb aus. Unter ca. 170 Einsendungen wurde der Entwurf des Schweizer Architekten Peter Zumthor ausgewählt, der sich damals gegen eine prominente internationale Konkurrenz durchsetzen konnte. Der Überraschungssieger erzählt, wie er damals die Jury überzeugte.
Das Revolutionäre ist der Ansatz des Zusammenführens und Nicht-Kontrastierens. Dieses Gebäude greift weiter zurück, das führt zusammen, das ist mehr wie aus der romanischen Kirche wird eine gotische Kirche, aus der gotischen Kirche gibt es eine barocke Kirche und so weiter. Und das alles merken Sie, wenn Sie den Putz abschlagen und all die Phasen sehen, dann merken Sie, dass die Baumeister immer die neue Einheit gesucht haben und niemals versucht haben, die Kontraste möglichst deutlich darzustellen. Von daher war ich sehr überrascht, dass ich diesen Wettbewerb gewann. Dieses Gebäude führt alles zusammen. Es führt auch die Wunden des Krieges. Die werden nicht künstlich offen gehalten. Sie sind immer noch sichtbar. Ich habe diesem Gebäude keinen einzigen Stein weggenommen. Das ist alles genau noch da. War eine riesige bautechnische Unternehmung, das so zu tun. Und auf dem alten Gemäuer weiterzubauen, Neues anzufügen, das ist vielleicht das Besondere.
Der Höhepunkt gestalterischer Finesse ist das an Gottfried Böhms Kapelle angrenzende Ruinenfeld mit den Überresten aus 2000 Jahren Kölner Stadtgeschichte. Man erkennt nicht nur die Ruinen von Columba, sondern auch die Fundamente dreier romanischer Vorgängerkirchen, eine Apsis aus fränkischer Zeit und römische Siedlungsreste. Durch das perforierte Ziegelmauerwerk, das an Cordobas berühmte Moschee erinnert, fällt gedämpftes Licht auf die Ruinen, auf Mauerreste, Bogenfenster, Säulenstümpfe und zahllose Spolien. Ein Wald aus 13 schlanken Stützen war notwendig, um über dem Trümmerfeld den Museumstrakt zu errichten. Peter Zumthor hält die Erinnerung an den zerstörten Sakralbau und die Kölner Geschichte wach.
Da liegen Trümmer rum und die bleiben alle liegen. Da oben drüber wird aus diesen schrägen Linien der alten Kirche ein neuer Grundriss entwickelt, werden neue Räume entwickelt, die so nur sein können, weil drunten eben diese alte Umfassung genauso ist.
Das Kolumba-Museum ist von durchdachter Einfachheit und puristischer Sinnlichkeit, so wie man es von Zumthor gewohnt ist. In den zurückhaltend gestalteten Räumen bringt er die Kunstwerke klar zur Geltung. Überraschend sind die Gegenüberstellungen, mit denen der Museumsrundgang aufwartet. Beispielsweise hängt Konrad Klappecks Ölbild »Die Mütter« neben einem mittelalterlichen Hausaltärchen und Josef Albers »Ehrung an das Quadrat« neben Stefan Lochners »Madonna mit dem Veilchen«. Aber auch die Räume bergen so manchen Überraschungseffekt. Da wäre beispielsweise das holzverkleidete Lesezimmer, ein luxuriöses, sinnenbetörendes Kleinod. Oder der mit viel Gespür für Atmosphäre gestaltete Innenhof, ein leicht welliger, mit weißem Spitt ausgelegter Hortus conclusus, mit Steinbank, Bäumen und einer liegenden Skulptur. Nicht zuletzt die grandiosen Ausblicke auf Dom und Opernhaus. Kolumba ist sicherlich Zumthors Meisterwerk, ein modernes Kunstmuseum, das Altes und Neues wie selbstverständlich vereint. Peter Zumthor wird sich nach diesem Erfolg wahrscheinlich erst einmal in seinem Sessel in Haldenstein zurücklehnen und über Vergangenes nachdenken. Vielleicht über die folgende Frage, die den Interviewer umgetrieben hat. Wie hätte er denn reagiert, wenn man ihn und nicht Rem Koolhaas gebeten hätte, die staatliche chinesische Fernsehstation zu bauen? Und was wäre, wenn ein arabischer Scheich ihm ein lukratives Angebot gemacht hätte?
Von China kamen nur sehr oberflächliche Anfragen. Aus Katar kamen sehr konkrete, der Scheich ist eingeflogen hier. Ich war bis jetzt noch nicht dort. Das war vor Jahren.
Also keine Tränen über verpasste Chancen. Bleibt noch die Frage, hat sich Zumthors Arbeitsstil verändert? Möchte er vielleicht nur noch ganz bestimmte Projekte annehmen? Sieht er sich noch immer als Qualitätsfanatiker und Dickschädel?
Ich bin ja jetzt in der Lage, viele Aufträge abzulehnen. Ja? Ich lehne kommerzielle Dinge ab, ich lehne Dinge ab, wo ich das Gefühl habe, die Leute wollen meinen Namen brauchen, um irgendetwas zu verkaufen oder so. Das interessiert mich alles nicht, auch wenn einer ganz viel Geld hat und sagt, sie können jede Villa bauen, die ihnen in den Sinn kommt. Ich nehme alles, ich möchte nur diese Villa oder was immer. Von ihnen dann, ich weiß nicht, der katholische Junge in mir sagt dann, das ist irgendwie verwerflich, oh, das interessiert mich nicht oder mir, das ist natürlich ein Privileg.
Das war Peter Zumthor in einer Sendung von Klaus Englert. Das Kunsthaus in Bregenz ehrt übrigens den Schweizer Architekten Peter Zumthor zurzeit mit einer großen Ausstellung und diese Retrospektive dauert bis Mitte Januar 2008.